Okay, bevor es so richtig losgeht, ein, zwei Sätze vorweg. Bei mir solltet ihr wissen, mein Grundanliegen ist es zurzeit einfach, Menschen für Jesus zu erreichen. Das versuche ich auf jede erdenkliche Art und Weise, auch wenn es verrückt ist, auch wenn es komisch ist. Und für mich war vor einiger Zeit ein Satz prägend, ich weiß nicht, ob ich mir den selbst ausgedacht habe, aber in der Bibel sagt ja, heißt es, Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer viel sät, wird viel ernten. Bei mir kam der Gedanke, wer gar nichts sät, der wird überhaupt nichts ernten. Also versuche ich irgendwas zu machen. Und das versuche ich in meinem Alltag zurzeit umzusetzen. Und am Freitag haben sie mich im Volleyballverein gefragt, und wie sieht's aus mit Kerbe, bist du dabei? Ich sage, du, ich predige am Sonntag, ich habe keine Zeit. Ich muss auch die Predigt vorbereiten. Und am Samstag, gestern bei der Arbeit, hat mich einer gefragt, und wie sieht's aus, Bensheim, Vogel der Nacht? Ich habe keine Zeit, ich muss die Predigt vorbereiten, allen fällt die Kinnlade runter. Du machst was? Bist du ein Kaplan oder bist du ein Bischof? Nein, ich predige, bist du eine Freikirche? Wer kann, wenn man das auf dem Herzen hat zu predigen und Gott ist dabei, dann darfst du predigen, das ist okay. Und so benutze ich das und Gott kann damit machen, was er will, aber ich möchte trotzdem sehen. Mein Anliegen ist es auch für Gemeinde immer, wie kann ich auch Gemeinde vielleicht weiterentwickeln? Wie kann das ein Ort werden für Menschen, dass es ihnen Freude macht, hier zu sein? Das heißt für mich aktuell, ich probiere Dinge aus. Ich predige, wie gesagt, alle 6 Jahre nur. Dann kann ich auch mal was ausprobieren. Ich sehe mich dann 6 Jahren wieder. Und das Erste, was ich schon gemerkt habe, wir hatten eine kleine Fragerunde gemacht mit Nani vorhin. Das ist auch ungewohnt. Aber es hat für mich den Aspekt, dass wir uns in andere hineinversetzen können, wo ich Verbindung habe, wo ich sehe, oh, der isst auch zufällig gerne Pizza mit Salami oder so, dann kann man sich hineinversetzen. Oder wer mag keinen Rosenkohl? Hat Nachwirkungen, ich weiß. Aber dann baut man Verbindung auf. Deswegen dachte ich, komm, wir probieren das mal aus. Und ihr werdet an mir feststellen, und ich mache das seit längerer Zeit, muss ich gestehen. Ich versuche es, vor dem Gottesdienst mich zu Leuten zu bewegen, fragen, wie geht's dir, oder die Hand geben, um den Leuten zu zeigen, ich nehme dich wahr, das ist wichtig. Wenn du weißt, da ist jemand, der dich wahrnimmt, zu dem hast du eine ganz andere Beziehung, auch als Redner. Mein nächstes Experiment. Mein Freund hat gesagt, wenn der David sagt, oh, es gibt ein Experiment, ich möchte was ausprobieren, dann stehen mir die Haare zu Berge. Der hasst es. Aber ich finde, es ist wichtig, auch Dinge auszuprobieren. Und ich weiß nicht, ob es ankommt. Ihr könnt mir gerne im Nachhinein mal Feedback geben über die Dinge, die ich mache oder produziere. Und wir möchten zu Beginn, statt eine Textlesung, worum es geht, möchte ich den Text per Video laufen lassen, per Video euch mit in die Situation hineinzunehmen, weil wo ich mit hineingenommen bin, da kann ich auch hineinfühlen. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus.
Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Simon, ich will dir etwas erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Lehrer, antwortete Simon. Ein reicher Mann hatte 2 Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete, bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind. Sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander, was ist das nur für ein Mensch? Er vergibt sogar Sünden. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Bald darauf zog Jesus.
Okay, ich glaube, dass es ein bisschen zurückgegangen ist, weil ich auf den Präsenter gekommen bin. Kurz vorweg noch. Gott hat mich, ich glaube, die letzten Wochen ziemlich durchgerüttelt. Das ging bis heute Nacht. Und ursprünglich wollte ich ein anderes Thema machen, weil mein Herzschlag ist einfach, wie gesagt, Menschen zu erreichen, egal welche Art Herkunft sie haben, egal wie es in ihrem Leben aussieht, egal was da gelaufen ist, dass Gott diese Menschen mitnimmt. Moment. Ich muss mich fangen. Wenn ich manchmal emotional wirke, dann hat es damit zu tun, dass mich der Text beschäftigt, dass mich Jesus beschäftigt, dass ich mich immer wieder versuche, in Personen hineinzuversetzen, wie es denn geht. Deswegen haben wir den Film auch geguckt. Wie gesagt, mein Anliegen ist es, Menschen zu erreichen, Schritte zu gehen, Schritte auszuprobieren, wenn Gott mir irgendwas sagt oder aufs Herz legt. Da gehörte unter anderem die letzte Zeit zu, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Okay, viel Zeit in meine Kinder zu investieren. Und ich habe mich gefragt, ernsthaft, wie kann ich auch Predigten vorbereiten, ohne dass der Schlafmangel genauso groß ist wie bei den Leuten, die auf die Kerbe gehen. Ob das auch einfacher geht, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, bei dem es nachts um vier wird. Jan, da kam irgendwann rein und sagt, Papa, bist du wieder aufgestanden? Nein. Ich sitze noch, weil es mich beschäftigt, weil ich die Predigt dreimal umwerfen musste, weil Gott sagt, das ist nicht dein Weg. Und Gott hat mich auf dieses Thema geworfen. Und ich habe den Text mehrmals gelesen und ich finde kein Thema. Ich sage, Gott, was willst du sagen? Normalerweise brauchen wir ein Thema. Ich habe Nadi gefragt, wie sieht's aus? Wollen wir kein Thema machen? Ich lese den Text, versetze mich oft in Personen hinein und mich spricht jegliche Situation an. Und dann kommt es, dass Gedanken auf dich hineinprasseln über einen Monat lang, seit Tobias mich gefragt hat, David, kannst du dir vorstellen zu predigen? Und das zu filtern und trotzdem die Zeit für die Kinder aufzubringen, die ich genauso lieb habe, dass es nicht unten drunter fällt, die es auch wissen müssen, da ist ein Papa da, der sie liebt und nicht nur Korrektur oder schimpft und sagt, Leute, ihr macht das falsch. Das geht nicht. Und Jesus hat mich so mich auf den Text gebracht. Und ich bitte euch zum Nachsicht, es wird vielleicht ein bisschen chaotisch wirken, aber wenn du in der Nacht vorher noch dreimal das Ganze umschweißen musst, dann braucht man Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist immer das Wohlwollen am anderen. Es braucht eure Barmherzigkeit. Und wenn ein Redner hier vorne redet, es geht nicht um die Rede. Es geht immer um den, der da sitzt. Mein Wunsch ist es, Menschen zu erreichen, die hier sind, Menschen, die erreichen, die draußen sind, auch wenn ich das dreimal umwerfen muss. Es ist immer schwierig, ist es die richtige Formulierung oder ist es das, was jetzt dran ist oder nicht oder doch nicht. Aber ich habe mich durchgerungen, dem doch erstmal ein Thema zu geben. Aber trotzdem die Frage an dich vielleicht, was ist dein Thema? Was ist vielleicht auch mein oder unser Thema als Gemeinde? Und was sagt vielleicht auch Gott zu mir persönlich, was zwischen den Zeilen steht, was ich nicht gesagt habe? Vor 2 Wochen hat Werner über die Furcht gesprochen. Und mir kam der Gedanke hoch, kann ich auch Furcht in anderen erzeugen? Und das bringt mich zum Nachdenken über mich selbst. Deswegen, es gibt auch Dinge, die ich nicht sage. Und ich frage euch das am Ende nochmal und möchte noch zu Beginn beten. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben, ist okay. Gott, bei all dem Chaos, der ist, bei all den Gedanken, die da sind, mach mich ruhig. Kontrollier du meine Emotionen und rede du jetzt. Auch, dass wir zeitig durchkommen. Sorry. Amen. Okay. Bei all den Gedanken, die gekommen sind, hat sich für mich erstmal ein Gedanke herauskristallisiert. Und das ist... Tada. Wenn es Jesus um dich geht, dann ist ihm die Meinung anderer egal. Bitte nicht falsch verstehen, dass es Jesus die Meinung anderer nicht egal sind. Jesus ist schon wichtig, was wir denken. Aber ich möchte euch sagen, warum das so ist. Warum mein Gedanke dahin geht. Kurz zum Text. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, die Frage, ich weiß nicht, ob sie dem einen oder anderen von euch auch gestellt hat, ist: Wie kommt die Prostituierte ins Haus? Ist doch komisch, oder? Man feiert und auf einmal kommen Leute da rein. Aber das Coole ist, damals war das so. Wenn du ein wohlhabender Mensch warst, wie der Pharisäer, der Simon es einer war, und es kommt jemand, den man zu Gast einlädt, ein Gastredner, wie Jesus es einer war, dann können auch Leute daran teilhaben und einfach nur zuhören. Finde ich persönlich, ist ein cooles Prinzip. Der andere Gedanke ist noch wichtig, ist als kulturellen Hintergrund, ist die Bedeutung des Kusses. Ihr habt es ja mitgekriegt vom Text her, was der Simon nicht gemacht hat oder was die Frau gemacht hat. Normalerweise ist es üblich, dass der Hausherr auf alle geladenen Gäste zugeht und sie begrüßt mit Friede sei mit dir und küsst ihn mit dem Friedenskuss. Dieser Kuss auf die Wange ist die Versicherung des Willkommenseins und der Liebe und der Freundschaft. Dann wurde von einem Diener noch die Füße gewaschen, der Gäste, und auch wurden ganz klassisch vor dem Essen die Hände gewaschen und Salben gereicht. So, Frage an euch. Habt ihr schon einen Kuss gekriegt? Wer ist der Gemeindeleiter? Ruhm? Ja, ne? Entspannt euch. Oder Hände haben wir nicht gewaschen, gell? Nee, entspannt euch, wir essen gerade nicht. Aber ich... Der erste Gedanke, den wir bekamen, war, oh, ich bin schon da. Ich muss eine Hand loslassen, okay. Jesus setzt sich über Grenzen hinweg, wenn es sein muss. Und warum ist das so? Erstens, Jesus ist nochmal die Frage, was ist unrein und was ist nicht unrein? Der Pharisäer hat ein Vorurteil Jesus gegenüber. Jesus ist jemand, der sich mit unreinen Menschen abgibt. Leute, die den Aussatz haben, die krank sind, Leute, die tot sind. Moment, wenn sie leben sind, ist er dann noch unrein oder nicht? Fakt ist, er beschäftigt sich mit Leuten, die es mit der Reinheit nicht so auf sich haben, was den Juden da wichtig ist. Und normalerweise trennen sich die Pharisäer von Leuten, die unrein sind. Und du solltest dich ja normalerweise auch Abstand halten von unrein, weil sonst wirst du selber unrein. Jetzt ist natürlich die Frage, warum lädt der Simon den Jesus ein, wo er doch weiß, der ist ein Unreiner. Aber interessant ist, ich habe keine Bibelstelle gefunden, wo Jesus sich jemals reinigen musste. Das ist schon interessant, oder? Und und Jesus ist immer mitten unter den Leuten, die unrein sind. Und jetzt setzt das die ganze die Spitze auf. Jetzt kommt noch eine Prostituierte zum Feiern und geht an Jesu Füße. Das liest man so komisch. Also wenn ich jemand irgendwo hingehe und so, dann ihm wertschätze oder den Dank darbringen möchte oder meine Emotionen ausdrücke, dann fange ich doch nicht bei den Füßen an. Und ausgerechnet bei denen, wenn ihr aufgepasst habt, die schmutzig sind. Jesus hat seine Füße nicht gewaschen, aber sie wurden ihm nicht gewaschen. Ich hatte eine Begegnung im Supermarkt letztens gehabt und da war eine Frau, die hat nach 3 Tagen wieder gearbeitet und die hat gesagt, ihr Vater ist vor 3 Tagen gestorben. Und dann hat eine andere Frau gesagt, du, wenn es nicht Corona wäre, dann würde ich dich ja umarmen. War für mich der Punkt zu fragen, ab wann könnte ich mich über Grenzen hinwegsetzen, um den anderen zu zeigen, hey, ich trage das mit dir. Wann kann ich sagen, okay, Corona, auf gut Deutsch, ich scheiß drauf, weil du jetzt gerade eine Berührung brauchst. Auffallend ist, Jesus zieht die Füße nicht weg. Der lässt es zu, dass die Frau ihn berührt. Dass sie ihren Gefühlen Ausdruck verleiht. Und das ist ein Ding für mich auch, was ich ausprobieren möchte. Heißt, Zeit mit Menschen zu verbringen, auch wenn meine Zeit knapp ist, dann setze ich mich über Grenzen hinweg. Ich hatte mal während meiner Bibelschulzeit, Moment, einen Menschen betreut, genau während meiner Examenszeit. Der ist sogar mein Trauzeuge geworden. Wir haben eine Beziehung gekriegt, weil ich ihm eigentlich nur beim Umzug geholfen habe. Aber wir haben uns so gut verstanden, wir hatten Spaß gehabt. Und dann wird der Alkohol rückfällig. Und da war für mich die Frage, erstens ist er mein Freund, zweitens mein Trauzeuge und mit in meiner Examenszeit. Ich überlegte, ey, was ist jetzt eigentlich wichtig? Ist jetzt die Examen wichtig für Bibelschule, okay? Nicht Medizin oder so, Bibelschule. Für mich stand aber im Hintergrund, wenn ich die Bibelschule nicht schaffe, dann muss ich das BAföG zurückzahlen. Was mache ich jetzt? Da ist jemand, der leidet und ausgerechnet mein Trauzeuge, der hat ein Problem. Und ich habe mein Examen und ich habe die zurückgestellt. Was heißt zurückgestellt? Ich habe die einfach genommen und habe bei ihm gelernt. Er hat für mich Rosenkohl gemacht. Hat er wirklich. Und ich glaube, manchmal ist es wichtig, dass wir mit Leuten einfach Zeit zu verbringen, damit sie nicht alleine sind in ihren Problemen, in ihrer Not. Es hilft schon einfach manchmal nur, da zu sein. Und vielleicht ist es auch meine Berührung oder meine Umarmung, das, was uns in Corona ein bisschen verloren gegangen ist, die Hand zu geben, auch wenn sie schwitzen, sorry, den anderen zu umarmen oder sagen, hey, manchmal wissen wir es gar nicht, ob der andere es braucht. Und vielleicht, es kann passieren, dass die Person am nächsten Tag auf dich zukommt und sagt, ich habe ein Problem in der Vergangenheit gehabt, sorry. So. Und deine Berührung für mich war, als wenn Jesus es gewesen wäre. Das wäre doch cool. Ich weiß das manchmal nicht. Der Punkt ist, Moment, wo bin ich? Zur Frau. Die Frau hat
hat Probleme oder hatte Probleme, ich lasse es mal gerade stehen noch. Und auffallend ist mir noch, zum Pharisäer geht sie nicht. Der Pharisäer ist doch eigentlich der den Connect nach oben haben sollte, der weiß, was mit Gott ist und wie das funktioniert und wie das mit den Gesetzen alles läuft, aber zu ihm geht sie nicht. Zu Jesus geht sie. Von dem Simon hat sie quasi nur Abwertung zu erfahren, Verachtung. Und Menschen spüren das, ob ich die Augen rolle oder ob ich sie nicht mal angucke. Wir haben das tatsächlich vor 2 Wochen erlebt auf der Hochzeit von Patrick. Ich weiß nicht, ob das... es war eine Person da, die hat uns nicht mal angeguckt. Ich weiß nicht, was sie hat. Sie hat mich nicht angeguckt, sie hat meine Frau nicht angeguckt. Ich weiß es nicht. Aber man spürt es. Meine Kinder spüren, wenn wir die Augen rollen als Eltern. Und ich glaube, auch andere Menschen um uns herum spüren, wenn wir die Augen verdrehen, nur weil wir das nicht gerade nachvollziehen, was da läuft, weil da jemand ist, der nicht in unsere Ordnung, in unser Klischee hineinpasst. Und ich habe mich ernsthaft fragen müssen, würde die Frau auch zu mir kommen? Würde die Frau zu mir kommen und weiß, was sie von mir zu erwarten hat oder nicht? Ist meine Haltung ihr gegenüber, wäre sie abwertend, negativ oder einladend? Auch wenn ich nicht immer alles richtig mache. Und ich möchte ganz vom Herzen eigentlich dahin kommen, dass Leute auf mich zukommen können. Um einfach nur, vielleicht auch einfach nur bei mir zu sein. Ohne irgendeine Abwertung zu spüren, zu erleben. Und ein weiterer Aspekt, der dabei aufpoppt, ist, dass das, was die Leute tun oder getan haben, ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Das Grundproblem sitzt viel tiefer. Das ist uns gar nicht bewusst. Wir gucken manchmal die Leute an und es geht mir auch nicht nur um die Frau als Prostituierte, wie sie beschrieben ist, sondern wir können um uns herum gucken, dass eigentlich die Not in den Menschen viel tiefer ist als das, was sie tun. Unser Sohn sagt uns ständig, Papa, ihr habt uns nicht lieb, weil ihr keine Zeit für uns habt. Oder dann streiten die sich gegenseitig und wir müssen den Streit schlichten. Wer ist der Böse? Wer den Streit schlichtet? Nicht der andere. Ich muss dazwischen gehen und ich muss ein Machtwort sprechen. Ich muss da durch. Aber die Not ist dann meistens eher, Papa, ich brauche Zeit mit dir. Ich möchte deine Liebe erfahren. Oder auch nur Umarmung. Frage an dich, hast du schon mal selber vielleicht Verachtung erlebt? Hast du das durchgemacht? Vielleicht kann man sich dann ein Stück weit eher mit einer Person identifizieren, wenn ihr das Gleiche erlebt hat. Wir haben das früher als Familie erlebt. Ich hatte 3 Brüder. Da ist Kampfansage. Und das ist laut und das ist frech. Und es gab Leute, die haben tatsächlich über uns gesagt, wenn die Brockmüllers mit auf die Freizeit gehen, dann komme ich nicht, weil ich brauche meine Ruhe. Und meine Mutter hat es am offenen Fenster mitgekriegt. Das ist verletzend. Die Art der Abwertung, die passiert, ist wie so ein roter Faden in der Gesellschaft. Das passiert von Kindesbeinen an, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wo ich frage, warum kriegst du deine Hausaufgaben nicht hin, bist du zu blöd dafür? Das sage ich nicht, aber das kommt an. Wenn ich beim Sport bin, der eine kriegt seine Sache einfach nicht hin, er kriegt sie nicht hin. Aber ich stehe dann da und sage dann vielleicht, das machst du doch zum 100. Mal. Falsch. Und die Abwertung ist wie so ein roter Faden. Und ich lade euch ein Stück weit auch ein, die Gedanken, die heute von mir kommen, einfach mal auch die Woche zu beobachten. Und das geht bis in die Ehen hinein. Bis in meine Ehe hinein, bis in die Ehen meiner Eltern. Und vielleicht geht es euch ähnlich. wie viele Sprüche fallen, auch nur wenn es Sprüche sind, über die Frau. So Witze aus der Gesellschaft wie Frau am Steuer, Ungeheuer oder so. Ja? Oder ist nicht böse gemeint, okay? Ich habe selber reichlich Unfälle hinter mir. Es tut mir einfach leid, dass es so ist. Ich habe früher in der Schule gesessen und der schlechteste Aufsatz, der immer vorgelesen wurde, bis auf einmal, war immer meiner. Kinder werden grundsätzlich schon wie so ein roter Faden abgestempelt, ob du jetzt, warum du dir die teuren Sachen nicht leisten kannst. Ich habe früher Schuhe genommen, die waren rabattiert, habe den Rabatt weggemacht, da werden sie wenigstens teuer aussehen. Kann ich immer sagen, das teure Schild habe ich drin gelassen, sage ich hier, guck, war teuer, jetzt bin ich auch cool, jetzt bin ich einer von euch, ich kann dazugehören. Aber es guckt keiner hin, wie es dir eigentlich geht. Die Form der Oberflächlichkeit. Der zweite Gedanke, der kommt, vom Text her ist, Jesus streut kein Salz in die Wunden. Kennt ihr den Ausdruck? Wer Salz in eine Wunde streut, verschlimmert durch eine Äußerung die unangenehme Lage eines anderen zusätzlich oder führt jemanden seine Fehler und Unzulänglichkeiten schmerzhaft vor Augen. Und die Gedanken von dem Simon sind der Ausschlaggeber dafür. Seine Gedanken sind nicht gesund. Wir haben früher in der Familie, wie gesagt, drei Brüder. Und manchmal, klar, man macht Fehler. Wir sind ja alle nicht fehlerfrei. Und man macht auch manchmal Blödsinn. Und dann ist ja nicht so, dass der Papa sagt, hast du falsch gemacht, das war nicht richtig. Sondern da kommen die anderen Brüder. Das kannst du doch nicht machen. Warum machst du denn das? David, du weißt doch, dass es nicht richtig ist. Und was mich am meisten angekotzt ist, dass die anderen noch ihren Senf dazugeben. Ich habe das gehasst. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Familien war, ob ihr das auch ähnlich mal erlebt habt, ob ihr Geschwister habt. Oder ist ja im Alltag auch so. Jeder muss seinen Senf dazugeben, aber keiner guckt, wie es dir eigentlich wirklich geht. Und bei Jesus stelle ich hier fest, er geht nicht auf diese Gedanken ein und sagt, ja, ich bin Prophet, ne? Du bist Sünderin, ja natürlich. Sondern er geht da gar nicht drauf ein und lässt es zu, dass sie Jesus berührt, dass sie zu ihm kommen kann. Und der Punkt ist auch für mich, ich möchte für meine Kinder das Gleiche eigentlich. Ich möchte aufhören zu sagen, du hast einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Familie war, wenn ihr schlechte Noten hattet. Wenn ihr damit nach Hause gekommen seid. Hat man dann eher eine Korrektur erlebt? Mein jüngster Bruder hat mal gesagt, er hätte sich eher gewünscht, dass sich Vater hinsetzt. Und mit ihm lernt. Einfach mal da ist. Aber es ist immer schwierig, wenn du einen Beruf hast, der eine Frühschicht einfordert, der eine Spätschicht einfordert und dann die das mit dem christlichen Glauben und der Züchtigung etwas ernster nimmst, als es vielleicht nötig ist. Ein anderer Gedanke ist, Not im Menschen ist eigentlich immer da. Ob das jetzt bei der Frau ist oder bei mir. Und Not ist, ich habe in einem Buch gelesen, Not ist individuell. Die ist bei jedem unterschiedlich. Das ist wie ein Schlüssel, wo eigentlich jeder eine ganz eigene Not hat. Aber es gibt Grundgedanken, die sind bei vielen doch ähnlich. Das ist das Angenommensein, wertgeschätzt zu werden, dass ich mich äußern kann, dass ich geliebt bin, dass ich dabei sein darf, auch in der Familie. Fängt damit an, einfach, dass ich den anderen Aufmerksamkeit gebe, dass ich Zeit mit ihnen verbringe und dass ich meinen Kindern sage, dass ich sie lieb habe, dass ich umarme. Das sind einfache Schritte, die wir tun können. Simon kriegt seine Lektion. Jesus sagt zum Simon, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldet 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sagte, ich nehme an, dem, der das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht. Der Punkt ist, die Frau hat einen ganz anderen Liebesbeweis zu Jesus. Und das sieht er nicht. Der Pharisäer, der Simon, der sieht nur, oh, die ist eine Sünderin. Und der sieht nicht, wie es in ihrem Herzen aussieht, wie es in ihr abgeht oder was überhaupt passiert. Jesus sieht es. Und der Simon kriegt seine Lektion. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder was ihr erfahren habt, ob es andere in euch auch nur sehen, ach, das sind die Brockmüllers, vielleicht habt ihr auch so einen Stempel über euch drüber, aber keiner sieht, wie es innen drinne geht. Und Jesus merkt es und nimmt quasi eigentlich diese Frau in Schutz. Der Punkt ist hier, in Vers 47, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Der Ausdruck der Liebe von der Frau war anders. Anders als der Pharisäer das erwartet. Er wusste das auch gar nicht, was da gerade passiert. Er hat nur die Frau gesehen. Manchmal ist der Ausdruck anderer um uns herum eine ganz andere, wenn wir gemerkt haben, okay, Jesus spricht zu uns. Und hier ist der Punkt, Jesus hat dieser Frau vergeben, der hat ihr voll vergeben. Das ist der Punkt, den der Simon nicht sieht. Der weiß es nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch im Leben geht, ob der Glaube auf Anhieb funktionierte, als ihr Christ wart, oder ob ihr zum Glauben gekommen seid oder nicht. Manchmal braucht es, bei mir hat es gebraucht. Und auch mein Ausdruck Jesus gegenüber, dass ich ihn liebe, ist manchmal ein ganz anderer wie das, was die anderen um mich herum erwarten. Ich sitze manchmal einfach nur da und höre den Lobpreis. Im Gottesdienst, ich stehe nicht auf, singe nicht, weil ich bin einfach nur da und genieße das. Ich höre einfach nur zu und ich glaube, die Frau ist es ähnlich. Die sitzt einfach nur da, ist voller Dank Jesus gegenüber und zeigt das so, wie sie es kann, nicht anders. Das, was ist die Frage, vielleicht muss ich jetzt ordentlich sündigen oder gesündigt haben, damit meine Vergebung besser ist. Der Punkt hier im Text ist aber, glaube ich, eher, das verstanden zu haben, wer Jesus ist. Und meine Liebe zu dem Ganzen, zum Nächsten, zu Gott gegenüber, zeigt sich vielleicht darin, wie ich mit meinen Menschen umgehe, wie ich mit meiner Familie umgehe, wie ich mit Gott umgehe. Und wie mein Vorwurf anderen gegenüber ausfällt. Je größer mein Vorwurf anderen gegenüber ist, desto geringer fällt meine Liebe aus. Fängt auch damit an, dass ich überlege, hey, habe ich nicht selber Dreck am Stecken? Habe ich selber Dreck am Stecken gehabt? Hat jemand von euch als Christ schon mal gesündigt? War cool, immerhin bin ich nicht der Einzige. Und ich habe richtig, war nicht alles so, wie man sich das vorstellt von der Bibel und man ist gläubig und es funktioniert alles. Aber ich weiß, ich kann bei Jesus sein. Und das Traurige ist auch, ich finde mich schneller in der Person des Pharisäers wieder, als ich das eigentlich möchte. Ich habe ganz schnell eigentlich eine abwertende Haltung. Ich gucke Menschen an. Eine kleine Sünde von mir war früher, wir haben auf dem Markt gestanden, an der Currywurstbude, mit dem Azubi zusammen und haben uns quasi eigentlich über Leute lustig gemacht, die dran vorbeigekommen sind. Weil die einfach nicht so aussehen, wie wir das erwarten, weil sie komisch gucken, weil sie vielleicht irgendein Leiden haben, weil sie griesgrämig gucken. Und eigentlich schäme ich mich dafür. Weil das hat eigentlich keiner verdient. Und es kann auch passieren, dass solche Dinge auch heute noch rausrutschen, weil wir einfach nicht in der Lage sind, uns in andere hineinzuversetzen, weil wir nur das sehen, was wir gerade sehen, was die Menschen tun und nicht in die Tiefe gehen. Die Frage ist vielleicht auch, im 1. Petrus 4, Vers 8 heißt es, vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Ich habe gedacht, hey, kann Liebe nachlassen? Oh, die kann nachlassen. Dann, wenn ich mich vom Kreuz entferne. Dann, wenn ich Jesus ein Stück weit an die Seite schiebe oder das Gefühl habe, oh, der ist ja für mich mehr gestorben als für die anderen. Und fange an, Äußerungen zu machen. Hey, das darfst du doch nicht so machen. Wenn ich mir bewusst bin, wer Jesus für mich ist, genauso wie es die Frau gemacht hat, dass sie volle Vergebung empfängt, egal was für ein Dreck da gewesen ist, dann kann ich das zum Ausdruck bringen. Und Jesus nimmt es an. Und ein anderer Punkt ist, der mir aufgefallen ist, dein Glaube ist wichtiger als der Anstoß anderer. Jesus nimmt diese Frau in Schutz, weil er sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Das stand im Fokus. Deine Sünden sind dir vergeben. Das Problem, was sie getrennt hat von Jesus, das haben die anderen gar nicht gemerkt, dass es ihr anders war, dass ihr vergeben ist. Ich glaube, viele Menschen um mich herum kriegen manchmal gar nicht mit, dass in mir ein anderer Mensch ist. Oder auch geworden ist. Und dann erfährt man manchmal viel Abwertung, weil die immer noch sehen, dass du, die können es nicht sehen. Für diesen Simon war die Frau immer noch eine Hure. Bei Jesus war sie eine ganz andere. Und Jesus ignoriert den Gedanken von den anderen. Das finde ich so faszinierend. Es ist völlig egal, was ihm die anderen denken. Deswegen mein Thema. Er ignoriert es. Was ist dieser, der auch Sünden vergibt? Moment, das ist der Punkt, der ihnen ihren Platz streitig macht. Ist das nicht ihre Funktion, die Sünden zu vergeben? Habe ich ein Problem damit, wenn andere mir den Platz streitig machen oder mich überholen? Aber die Leute sehen nicht, was in den Menschen vorgeht. Die sehen nicht, was in dir gerade passiert. Und ich möchte von ganzem Herzen, dass wir ein Ort werden, an dem Menschen zu Hause sein können, indem wir versuchen, uns ineinander in einen anderen hineinzuversetzen, zu fühlen, was andere fühlen und daran teilzuhaben. Eine kleine Sünde, die ich euch gerne berichten möchte aus meinem Leben früher, was halt nicht gut gelaufen ist, ist, ich war früher in einem christlichen Jugendwerk tätig, als Kinder- und Jugendarbeiter. War unter anderem auch in der Jugendarbeit mit am Helfen. Und mir war das, ich habe da geholfen, weil ich gerne helfen wollte. Weil Jugendliche oder die Kinder sind doch Gott wichtig. Aber meine Intentionen waren nicht unbedingt die besten. Ich hatte Alkohol im Auto gehabt. Also kein Vollbier, sondern nur halbes, aber ich hatte Alkohol dabei. Ich hatte an ein junger Mädchen Witze geschickt, wo ich dachte, okay, das ist lustig, aber die ging ein Stück weit unter die Gürtellinie. Und ich hatte DVDs im CVM-Haus liegen lassen, die gingen so in Richtung Psyche, also ein bisschen psychisch zerstörend. Und das haben die alles gefunden von mir. Und haben mir das vorgehalten, ein Nachgespräch. Die haben mich von heute auf morgen aus dem Dienst rausgenommen. Jetzt kannst du vielleicht sagen, David, das macht man ja auch nicht. Aber der Punkt ist, es fragt keiner, wie es dir geht. Es ist keiner da, der sagt, komm, ich nehme dich an die Hand. Ich helfe dir, wie es besser geht. Keiner. Du wirst rausgeholt. Von heute, wenn jetzt auf gleich, ich hätte nach Jungscherstunde gehabt. Ich habe sie nicht mehr gehalten. Ad hoc nicht. Und diese Abwertung, die habe ich gespürt. Die hat mein Vater mitbekommen. Über meinen Vater hat man gesagt, er müsste mal wieder mehr unter Gottes Wort kommen. Aber keiner fragt ja, was macht er denn eigentlich? Er geht zu den alten Menschen in den Altersheim, wo kein Prediger ist. Er geht zu ihnen, bringt ihnen Gottes Liebe, Gottes Wort. Er geht in andere Gemeinden hinein und predigt dort, weil sie keinen Prediger haben. Er ist für behinderte Menschen tätig, macht dort Gottesdienste, muss dann halt auch durch seinen Job sonntags arbeiten. Aber das Einzige, was du kriegst, ist, du musst mal wieder mehr unter Gottes Wort kommen. Es fragt aber keiner, wie es dir geht. Wie kann ich dich entlasten? Kann ich dir helfen? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir von Vorurteilen wegkommen, dass wir tiefer sehen als nur das, was wir sehen. Und meine Frage, die ich zu Beginn gestellt habe, was ist dein Thema bei dem Ganzen? Es ist viel. Ich habe vielleicht schon zu lange gesprochen. Und was wäre das Thema für unsere Gemeinde? Womit können wir uns identifizieren? Was wäre, wenn wir ein Schild an der Tür anbringen, mit dem wir rausgehen wollen? Gegenfrage, was wäre das Schild, was wir an die Tür anbringen würden von außen, was die Leute hier erwarten? Es gibt ich lese aktuell ein Buch, wie gesagt, das ist Kirche mit Vision, und die haben bei sich so ein Schild angebracht. Was heißt Schild? Die haben so ein Grundkonzept erstellt, was sie wollen. Unter anderem wollen sie für die Stadt da sein. Die wollen für die Nöte der Stadt da sein. Es geht mir darum, dass wir einen Punkt als Gemeinde finden. Das ist gar nicht meine Aufgabe, Entschuldigung. Aber dass man, du gehst doch an einen Ort, womit du dich identifizierst. Frage, wenn ich andere Menschen in die Gemeinde einladen würde, was sage ich? Ist das ein Ort, wo du angenommen bist? Oder ist es ein Ort, wo wir hier ordentlich diskutieren oder wo es hier theologisch gefetzt wird? Oder kann ich sagen, hey, du bist ja angenommen? Vor 2 Wochen bin ich hier mit Socken rumgelaufen. Ist das jemand aufgefallen? Ich meine, ich wohne hier oben, aber mir war einfach danach, mit Socken rumzulaufen. Ich habe dieses Shirt angezogen. Ich mag den Typen. Wir haben keine Kleiderordnung, oder? Es ist wichtig, mir ist wichtig, dass wir Menschen annehmen, egal welche Herkunft sie sind, dass ich sagen kann, du bist hier zu Hause, bist hier willkommen. Hier darf man Fehler machen. Wir sind füreinander da. Die Musikgruppe kann nach vorne kommen und ich möchte vielleicht auch die Zeit nutzen, während sie das Lied singen. Ihr könnt es mitsingen oder nicht. Ich bin meistens, wie gesagt, der Typ, der einfach nur den Mund hält, weil mich das bewegt, weil ich einfach mal zuhören möchte. Und mich bewegt dieses Lied jedes Mal, wenn ich es höre. Weil Jesus anders ist, das, was wir erwarten. Er ist einfach anders. Und bei ihm dürfen wir sein. Der zieht seine Füße nicht weg. Okay.